Tagesdosis.
Entlarvung der CO2-Jünger. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Das Glaubensbekenntnis der falschen CO2-Propheten wird immer stärker durchlöchert. Entsprechend nervöser und hysterischer sind die Aufschreie der CO2-Klimablockwarte, die mangels besserer Argumente glauben, sie könnten mit persönlichen Beleidigungen der Klimaleugner als Rechts- oder gar als Klimanazis punkten. Auch in der kürzlich veröffentlichten Studie der vier Klimaforscher V.V. Sarkova, S.J. Shepard, S.E. Sarkov und E. Popova, die an den Universitäten Northumbria, Bradford, Hull und Moskau beschäftigt sind, wird die CO2-Glaubensgemeinschaft wieder schwer zu knabbern haben. Sie sagt nämlich eine Mini-Eiszeit voraus. Aber im Unterschied zu den unbewiesenen, empirisch nicht nachgewiesenen Annahmen und Vermutungen des CO2-Computermodells haben die vier Autoren der neuen Studie unter Zugrundelegung echter empirischer und historischer Klimadaten unterschiedliche von der Sonne beeinflusste Zyklen entdeckt und angewandt. Diese Zyklen sind eine Kombination von sich wiederholenden Sonne- und Erdbewegungen, die sich auch im Laufe der letzten 1000 Jahre real nachweisbar auf das Klima auf unserem Globus ausgewirkt haben. Um das zu beweisen, haben die vier Forscher mehrere dieser ineinander verwobenen Zyklen in ein Klimamodell eingebaut, das für die Vergangenheit erstaunlich genaue Ergebnisse geliefert hat. Daher könnte dieses Modell auch einen einigermaßen genauen Blick in die Zukunft erlauben, solange sich die Zyklen nicht durch einmalige Einwirkungen von außen verändern. Das Klimamodell der vier Forscher, das unter anderem auf Sonnenaktivitäten, Magnetismus und Umlaufzyklen basiert, ist natürlich weitaus komplexer als die absurde, derzeit sakrosante Annahme, dass das Klima nur von genau einer Variablen, nämlich von CO2 und folglich vom Menschen, beeinflusst wird. Die Studie heißt Oscillations of the Baseline of Solar Magnetic Field and Solar Irradiance on a Millennial Timescale. Sie wurde am 24. Juni erst veröffentlicht. Allerdings darf man gespannt sein, wie lange es dauert, bis die hohen Priester der CO2-Sekte auch diese Studie als rechts- oder als AfD-affin und daher als unseriös zurückweisen. Dafür genügt schon, wenn ein einziger AfD-Sympathisant die Studie positiv beurteilt. Denn wenn ein erstmal erkannter Klimanazi 2 plus 2 zusammenrechnet, dann kann das Ergebnis für einen aufrechten Grünen oder linken Grünen auf gar keinen Fall 4 bedeuten. Wenn Sie freitags nicht für das Klima schulschwänzen würden, hätten Sie vielleicht gelernt, dass das CO2-Gas außergewöhnlich wasserlöslich ist. Im Wasser geht es eine neue chemische Verbindung ein und beeinflusst den dortigen pH-Wert positiv, um dann wieder vom Wasser in die Atmosphäre zu entweichen, wenn eine temporäre Ungleichheit zwischen den beiden Elementen besteht, was unter anderem von den jeweiligen Druck- und Temperaturverhältnissen in Wasser und Luft abhängt. So kann Wasser bis zu 50 Mal mehr CO2 aufnehmen als die Luft und mal mehr oder weniger CO2 an die Luft abgeben. Und wenn bei hoher Luftfeuchtigkeit viel Wasser in der Luft ist, ist auch mehr CO2 in der Atemluft. Aber insgesamt reden wir ohnehin nur von Spurenelementen des allerdings lebensnotwendigen Gases. Denn sowohl im Wasser als auch in der Luft ist CO2 das Lebenselixier für alle Pflanzen. Ohne CO2 gäbe es kein Plankton und damit auch keine Fische im Meer, und es gäbe keinen Wald und andere grüne Pflanzen auf der Erde. Wer zu all dem mehr erfahren will, kann sich auf der deutschsprachigen Webseite des Europäischen Instituts für Klima und Energie, EIKE, informieren, die der CO2-Glaubensgemeinschaft kritisch gegenübersteht. Daher kann es sich bei EIKE auch nur um eine rechtsradikale Institution handeln, denn, so der Vorwurf in Wikipedia, die AfD beziehe sich in ihrer verwerflichen Politik des Klimaleugnens oft auf EIKE. Wenn man sich jedoch die Arbeiten von EIKE anschaut, dann sind sie, zumindest was die CO2-Hysterie betrifft, zum selben Ergebnis gekommen wie die oben genannten vier Sonnenzyklenforscher, aber auch wie der wohl bekannteste britische Astrophysiker und lebenslange Klimaforscher, der Marxist Piers Corbyn, der das genaue Gegenteil von rechts ist. Piers Corbyn ist der älteste Bruder des britischen Labour-Vorsitzenden. Schon bereits als Schüler, dann als Student ist er bis heute seinen traditionellen, linken Überzeugungen treu geblieben. Für ihn bedeutet links immer noch unbeirrt von postmodernen Gender-Debatten und sonstigen Ablenkungen fest an der Seite der Ausgebeuteten und Unterdrückten zu stehen. Vor diesem Hintergrund sieht er auch den CO2-Betrug als Teil der neoliberalen Globalisierung und als zielgerichtete Aktion zur weiteren Deindustrialisierung der europäischen Länder, weil das Kapital mit den Billiglöhnen und so gut wie nicht existierenden Lohnnebenkosten in Schwellen- und Entwicklungsländern weitaus höhere Profite machen könne, so Piers Corbyn. Mit Panik und CO2-Angstmache sollen die Malocher in Europa zur Rettung des Klimas freiwillig dieser Deindustrialisierung zustimmen und sich mit niedrigeren Löhnen und weniger Kaufkraft abfinden. Im Unterschied zu den CO2-Jüngern untersucht auch Piers Corbyn den Einfluss der Sonne auf das Wetter. Und seine langfristigen Wettervorhersagen waren bisher sehr beeindruckend, beziehungsweise wurden durch die realen Entwicklungen und nicht durch Computermodelle bestätigt. Nachfolgend sind einige Ausschnitte aus einem Interview mit dem holländischen Dokumentarfilmer Marin Poels aus dem Jahre 2017. Corbyn: Die tatsächlich zu beobachtenden Beweise zeigen, dass CO2 eine Wirkung und nicht die Ursache des Klimawandels ist. Der CO2-Gehalt der Luft hängt von der Oberflächentemperatur der Meere ab. Es gibt nämlich ein dynamisches CO2-Gleichgewicht zwischen Meer und Luft. Es gibt 50 Mal mehr CO2 im Meer als in der Atmosphäre. So funktioniert das und die Daten belegen es. Sie zeigen auch, dass der CO2-Gehalt mit einer Verzögerung von bis zu einigen hundert Jahren den weltweiten Temperaturveränderungen hinterherhinkt. Das geht seit Millionen Jahren schon so. Frage: Wie passt da der aktuell steigende Meeresspiegel rein? Corbyn: Wahrscheinlich wegen der warmen Periode im Mittelalter vor 800 Jahren. Und zwischen dieser Erwärmung und dem steigenden CO2 gibt es wegen der komplexen Meeresströmungen, die unter der Wasseroberfläche hunderte von Jahren brauchen, um einmal rund um den Globus zu zirkulieren, diese bereits erwähnte Verzögerung. Das heißt, menschengemachtes CO2 steigert den Wert von gar nichts. Der natürliche Prozess geht weiter. Er ist viel größer, als dass der Mensch ihn beeinflussen könnte. Außerdem macht das von Menschen gemachte CO2 nur 4% des gesamten CO2-Flusses aus, der von der Atmosphäre in die Ozeane hinein und wieder herausführt. Nehmen wir den Big Ben Tower als Beispiel. Wenn der Tower die Atmosphäre repräsentiert, dann würden die letzten 2,5 cm auf der Spitze des Turms das in der Luft enthaltene CO2 darstellen. Und der Beitrag des vom Menschen gemachten CO2 wäre ein Spritzer von Vogelscheiße obendrauf. Und dann will man uns weismachen, dass das den Klimawandel verursacht. Das ist kompletter, wahnhafter Unsinn. Um das zu erklären, bedürfte es einer Verschwörung der Natur und ihrer natürlichen Vorgänge gegen den Menschen. Wahnsinn. Aber genau das wird von den Mächtigen propagiert. Termiten zum Beispiel produzieren 10-mal mehr CO2 als die Menschen. Frage: Wie sehen Sie die Zukunft? Corbyn: Weil wir mit unseren bisherigen Prognosen recht nahe an der tatsächlichen Entwicklung lagen, erwarten wir eine ständige generelle Abkühlung des Globus bis ca. 2035. Es wird einige sehr strenge Winter geben. Auch werden kurze heiße Phasen kommen, aber insgesamt wird es kälter werden, also eine Mini-Eiszeit. Frage: Aber ich sehe, wie überall das Eis schmilzt und in großen Blöcken in die arktischen Gewässer stürzt. Da ist auch eine Polarkappe, die abschmilzt und... Corbyn unterbricht und lacht. Aber das ist doch Unsinn. Das, was Sie beschreiben, ist seit Jahrmillionen der Fall. Schnee fällt auf die Pole, breitet sich aus und bricht als Eisblock wieder ab. Wenn Sie einen großen alten Baum haben, der in einem Sturm umgeblasen wird, dann sagen Sie ja auch nicht: Oh, das war der stärkste Sturm, seitdem ich hier wohne. Das wäre Unsinn. Der Baum war alt und schwach und ist deshalb entwurzelt worden. Das Eis, was wir da sehen, das abbricht, ist typischerweise 4000 Jahre alt. Es ist ein langsam fließendes Eis, das irgendwann abbricht. Frage: Ich sehe ständig Tabellen im Fernsehen, auf denen die Temperaturen steigen. Corbyn: Diese Grafiken sind ein Schwindel. Sie haben aufeinanderfolgende Datensätze ausgewählt und reduzierten die Datenquellen auf eine Art, um zu zeigen, dass die Vergangenheit kälter war als die Gegenwart. Mit aufeinanderfolgenden Datensätzen kann man aber unterschiedliche Grafiken produzieren, je nachdem, welche Jahre und welche Skalierung man dafür aussucht. So kann man aus einer Mücke einen Elefanten machen. An dieser Stelle zeigt Corbyn am Beispiel von zwei Grafiken, dass es bei der ganzen globalen Erwärmungsdebatte tatsächlich nur um ein gemessenes halbes Grad Celsius geht, was genauso gut innerhalb der Toleranz von Messfehlern liegen könnte. Dennoch werde mit denselben Grafiken Angstmache betrieben. Frage: Angenommen, Ihre Theorie ist falsch und die CO2-Theorie stimmt, was passiert dann? Ist es überhaupt möglich, das Klima zu stabilisieren, wie wir das heute versuchen? Corbyn lacht und antwortet mit einem ganz bestimmten Nein. Das Hinzufügen oder Wegnehmen von CO2 hat keinen Effekt. Wenn Sie CO2 aus der Atmosphäre entfernen, dann wird mehr CO2 aus dem Meer aufsteigen. Und wenn man der Atmosphäre mehr CO2 hinzufügt, dann wird es vom Meer absorbiert. So sind all diese Überlegungen kompletter illusionärer Unfug. Wenn man wirklich das Klima verändern will, dann ist das ziemlich schwer. Denn dann müsste man die Sonnenaktivität ändern oder die Sonnenpartikel daran hindern, auf die Erde zu treffen. Das ist nicht zu machen. Szenenwechsel. Piers Corbyn redet weiter über die Landwirtschaft. Nun, kleine Bauernhöfe sind ziemlich ineffizient. Man braucht große Höfe, um effizient zu sein. Für große Konzerne ist es billiger, Lebensmittel im Ausland erzeugen zu lassen. Wenn sie damit größere Profite machen können, werden sie es tun. Sie schicken Essen rund um die Welt. Sie haben geradezu Spaß daran, die Tätigkeit der Bauern hierzulande darauf zu reduzieren, Windräder anzustarren und für andere Arbeiten subventioniert zu werden, wobei die Subventionen wiederum von anderen Arbeitern bezahlt werden, damit solche dummen Sachen gemacht werden. Insgesamt ist das nur Teil eines Planes zur Deindustrialisierung des Westens. Denn Superprofite können mit Arbeitern gemacht werden, die in Indien, der Türkei oder in China Maschinen bauen. In der Art und Weise, wie die EU operiert, kann man sehen, dass die Interessen der Wall Street voll hinter der EU stehen, der ein Mechanismus zur Deindustrialisierung des Westens innewohnt. Teesside in England ist dafür ein Paradebeispiel. Energiepreise in England sind so hoch, dass die Stahlproduktion unprofitabel geworden ist. Daher wurde die Produktion reduziert. Dann kommt eine Firma von Indien und kauft das Land, um die Fabrik zu retten. Dafür bekommen sie CO2-Subventionen des EU-Emissionshandelssystems. Warum? Weil sie den britischen CO2-Ausstoß reduzieren. Dann verkünden sie, dass die Fabrik nicht mehr zu retten ist. Als nächstes wollen sie die CO2-Subventionen der EU dazu benutzen, um in Indien eine neue Stahlfabrik zu bauen. Aber der lokale Abgeordnete von Teesside wandte sich dagegen und unterstrich, dass die CO2-Subventionen durch die Reduzierung der eigenen, lokalen Industrien gewonnen worden waren und dass sie dazu benutzt werden sollten, um hier in England eine neue Industrie aufzubauen. Aber die EU beschloss, entsprechend ihrer Gesetzeslage, dass die CO2-Subventionen der indischen Firma gehörten und das Geld nach Indien geht. Also, was ist hier passiert? Wir haben Steuerzahler, die für die Zerstörung ihrer eigenen Industrie in England und ihrer Arbeitsplätze in England und für die Umsiedlung der Industrie nach Indien Subventionen bezahlt haben. Dabei wurde die CO2-Produktion von England nach Indien verlagert, mit dem Resultat, dass der weltweite CO2-Ausstoß überhaupt nicht verringert wurde. Wenn das die Rettung des Planeten bedeuten soll, dann wird hier gar nichts gerettet. Es geht nur um die Deindustrialisierung des Westens, wobei die Ausbeutung der Arbeiter in Indien enorm gesteigert wird. Diese Art von Operationen passieren andauernd, rund um die Welt. Solange die multinationalen Konzerne den angeblich vom Menschen gemachten Klimawandel als ideologische Waffe benutzen können, um Superprofite zu machen, wird sich nichts ändern. Erneuter Szenenwechsel. Piers Corbyn redet weiter über die Linke und CO2. Als die Berliner Mauer fiel, ist die moderne Linke teilweise von ihrem Weg abgekommen. Von ihrer einst geradlinigen sozialistischen Ideologie hat sie sich abgewandt hin zu einer rot-grünen Mischung und hat solche Sachen wie den Ökosozialismus entwickelt, was immer das bedeuten soll. Und das machte sie natürlich zur idealen Beute für die Ideologie des Klimawandels, die komplett von den Interessen des internationalen Big Business generiert wird. Wir alle wollen Gutes tun. Und den Planeten zu schützen ist doch gut. Zum Beispiel all diese Bäume hier. Wir sollten sie um ihrer selbst willen schützen. Wir sollten die biologische Vielfalt um ihrer selbst schützen. Aber man sollte das nicht mit einer CO2-Erzählung verbinden. Das ist das Hauptproblem. Wir haben eine Linke, die Parolen hinterherläuft. Wo Leute das, woran sie glauben, damit rechtfertigen, indem sie auf andere verweisen, die auch daran glauben. Wenn ich also mit Informationen zum Klimawandel komme, dann sagen sie zu mir, George Bush sagt das Gleiche. Wie fühlt man sich, wenn man mit George Bush übereinstimmt? Da liegst du wohl falsch. Ich meine, das ist doch albern. Also wenn George Bush in den Raum kommt und zu dir sagt, heute ist Dienstag, dann wirst du also entscheiden, heute muss Mittwoch sein. Man muss sich die Fakten und Beweise ansehen, um etwas zu entscheiden. Und wer immer sonst daran glaubt oder nicht, hat absolut nichts damit zu tun, ob es wahr ist. Die Öffentlichkeit wird ständig irregeführt. Und die da oben nutzen alles, was ein grünes Label trägt, um es zu verkaufen. Dinge wie Windparks und Solarenergie sollten auf Experimente reduziert werden. Ich denke, dass in vielleicht 50 Jahren Solarstrom sehr billig wird und wahrscheinlich eine der billigsten Energiequellen werden kann. Aber heute ist Kohle am billigsten, gefolgt von Öl. und diese sollten wir nutzen. Frage: Hat Öl Auswirkungen auf das Klima? Corbyn: Nein, nicht im geringsten. Kohlendioxid in der Luft ist Nahrung für Pflanzen. Dieser Baum absorbiert Kohlendioxid und verwandelt es hauptsächlich in Zucker. Dies ist ein Prozess, der seit Millionen von Jahren stattfindet. Die Kohle im Boden war ursprünglich in der Luft, als es noch viel mehr CO2 in der Atmosphäre gab. Wenn man die Menge an CO2 verdoppeln würde, wäre das eine sehr gute Sache, denn es würde die Wachstumsrate der Pflanzen weltweit um 40% erhöhen. Es wäre von großem Nutzen für unsere Umwelt. Aber es ist unmöglich, CO2 zu verdoppeln, denn es würde nur vom Meer aufgenommen werden, da das Meer und die Luft ständig im Gleichgewicht sind. Ich denke, die Wahrheit wird ans Licht kommen, wenn die Öffentlichkeit erkennt, dass sie im Namen der Rettung des Planeten von multinationalen Unternehmen ausgeraubt wird. Sie wird Nein sagen. Und wir werden zu einer rationalen Energiepolitik zurückgehen. Ende des Interviews. Das von dem holländischen Dokumentarfilmer Marien Poels in 2017 produzierte Werk »The Uncertainty Has Settled« – »Die Unsicherheit hat sich gelegt«, in dem auch das Interview mit Piers Corbyn zu sehen ist, kann mit deutschen Untertiteln auf YouTube gesehen werden.